Herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erzählen euch alle 2 Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft.
Wir machen es so, dass wir zum einen Episoden haben, wo wir sehr in die Tiefe gehen, wo wir sehr ins chemische Detail gehen oder biologische Detail. Und dann haben wir aber auch wieder Episoden, wo es sehr praktisch zugeht, wo man auch das für den eigenen Garten sofort sozusagen umsetzen kann. Heute haben wir wieder ein sehr praktisches Thema. Aber bevor wir dorthin gehen, mal die Frage, was haben wir denn beim letzten Mal erzählt?
Also Kohlenstoffkreislauf in der Pflanze haben wir gemacht.
Genau, was weißt du davon noch so ein bisschen kurz?
Pflanzen sind grün. So ganz grob. Pflanzen haben unten so Löcher, so kleine. Mhm. Und da geht dann der Kohlenstoff so rein. Also Pflanzen mit rein, also Photosynthese und so.
Genau, wir haben über die Photosynthese gesprochen. Und heute geht es weiter mit Pflanzen, weil im Garten wachsen viele Pflanzen. Und in der Natur ist ja so, dass Arten, also Pflanzenarten, nie alleine vorkommen. Also die kommen nie in Monokultur vor. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass sehr viel Samen von der Pflanze auf den gleichen Fleck fliegen.
Also wenn irgendwo Pflanzen, also viele Pflanzen von der gleichen Art auf einmal wachsen, dann ist jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dann irgendwann ein Schädling daherkommt und das für Zoll findet und frisst die dann und vermehrt sie und dann werden halt alle zusammengefressen. Schädlinge oder Krankheiten verbreiten sie dann dort schnell. Dann wird der Boden sehr einseitig ausgelaugt, weil nicht jede Pflanze gleich viel Nährstoffe braucht. Oder also, da gibt es verschiedene Nährstoffe, die Pflanze braucht. Und jede Pflanze braucht ein bisschen unterschiedliche Zusammensetzung von Nährstoffen. Und wenn jetzt nur die gleiche wächst, dann wird der Boden halt sehr einseitig ausgelaugt und irgendwann können die Pflanzen halt nicht mehr so gescheit wachsen. Wird. Wenn es jetzt eine Pflanze ist, die auf Bestäubung angewiesen ist, durch Insekten, dann ist es ja so, dass die Bestäuber ja das ganze Jahr überleben müssen und nicht nur dann, wenn die Pflanze gerade blüht. Jetzt wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Kirsche oder so, die blüht jetzt halt dann im April und die Bienen oder Hummeln oder was auch immer, die das halt bestäuben, die brauchen nicht nur im April was zum Fressen, sondern die müssen ja dann auch im Mai und im Juni und im August und halt einfach dann immer, wenn es warm ist, etwas halt zum Fressen. Mhm. Und deswegen ist das, also kann sich die Pflanze dann auch nicht wirklich vermehren, dann wenn die nur zu einer Zeit blüht, weil die ja keine Kleber bestäubt wird. Das sind so ein paar Punkte, was gegen Monokultur in der Natur spricht oder warum das nicht funktioniert. Mhm. Wenn jetzt in der Natur so Pflanzen gemeinsam vorkommen, also was sie ja machen, dann bezeichnet man diese Zusammensetzungen unterschiedlichen Pflanzen, so typische Zusammensetzungen an einem Ort, bezeichnet man als Pflanzengesellschaft. Und da gibt es eine Wissenschaft, die das erforscht, die heißt Pflanzensoziologie. Mhm. Also die erforscht das Zusammenleben von verschiedenen Pflanzenarten und wie sie die gegenseitig beeinflussen. Wenn wir das jetzt im Garten uns zunutze machen und auch dort schauen, dass wir Pflanzen zusammensetzen, die gut zusammenpassen.
Kannst cool. Du farblich? Also.
Nein, von dem, wie sie zum Beispiel den Boden auslaufen.
Ach so, okay.
Ja, farblich auch. Ich auch drauf Rücksicht nehmen. Aber ja, also das, wenn man es jetzt gezielt macht, das, dass die Pflanzen noch besser geht sozusagen, dass die einfach sich gegenseitig unterstützen, dann heißt das Mischkultur. Und um das geht es heute.
Mhm. Warum wachsen Brennnesseln immer bei Bäumen?
Weiß nicht, wie oft das kommt, aber das... Ich glaube, erstens haben wir mit dem Rasenmähen nicht so gut hinkommt.
Okay, ja.
Und weil dort, jetzt wenn dieser Baum die Blätter fallen lässt, dort mehr Nährstoffe sind und Brennnessel generell dort wachsen, wo viele Nährstoffe sind. Mhm. Sie zeigen sozusagen an, wo nährstoffreicher Boden da ist. Weißt du, das gerne? Sie wachsen genau, wo viele Nährstoffe sind. Also es gibt verschiedene Varianten, wie man Mischkultur betreiben kann. Da gibt es zum Beispiel die Etagenkultur. Da tut man höherwüchsige Arten mit schattenverträglichen kombinieren. Also da schaue ich halt, okay, ich habe jetzt da verschiedene, also nicht zum Beispiel Bäume oder vielleicht höhere Pflanzen, wie Sonnenblumen oder Mais, die wachsen ja so hoch. Mhm. Und dann pflanze ich drunter was den Schatten auch gut aushält. Mhm. Weil ich dann natürlich am Boden, wenn es jetzt niedriger ist, habe ich dann nicht mehr so viel Sonne und das muss ich natürlich Rücksicht nehmen. Dann gibt es Rand- und Zwischenpflanzungen. Da kann man zum Beispiel Beete, die wo jetzt irgendwo besondere, also irgendwie aus bestimmter Art drinnen wächst, kann man mit etwas anderem umranden. Das kann zum einen mit hohen Pflanzen sein, wie Mais oder im Sonnenblumen, als Sichtschutz oder als Windschutz für das, was dann drinnen wächst. Oder es gibt zum Beispiel Pflanzen, die Schnecken nicht so gern mögen. Und wenn man die rundherum pflanzt, um Sachen, die Schnecken gern mögen, dann kann es also dann kann es helfen, aber dass die Schnecken da nicht so hingehen. Mhm. Dann gibt es Untersaat, das wird zum Beispiel im Weinbau verwendet. Prinzipiell ist es so, dass der Boden eigentlich immer bedeckt sein soll. Es gibt in der Natur eigentlich kahlen Boden nur dann, wenn irgendwie ein Murenabgang war oder wenn da Wildschweine gewütet haben oder keine Ahnung, halt so irgendwas. Aber der Boden wird nicht immer relativ schnell bewachsen, weil sonst da zu Erosionen kommt. Wenn der Boden offen liegt dann, und dann fällt Regen drauf, dann wird er dann weggeschwemmt oder halt, ja, es ist für den Boden nicht gut auf jeden Fall, wenn er offen da liegt, und deswegen sollte man schauen, dass der Boden eigentlich immer bedeckt ist. Und das kann man zum Beispiel machen mit Untersaat, eben zum Beispiel im Weinbau. Da gibt es ja diese Weinstöcke und dazwischen so Fahrgassen und da wird eben dann gezielt auch was angepflanzt, damit da dazwischen nicht dann der Boden offen liegt und das dann weggespült wird. Mhm. Oder auch direkt unterhalb vom Wein wird auch oft was angesetzt, das vor allem in der biologischen Weinbau. Häufig wird auch für die Untersaat Klee verwendet. Der erste Episode haben wir gehört, dass die Luft zu 78% aus Stickstoff besteht. Ja. Dieser Stickstoff, das ist sind zwei Stickstoffatome, die zusammenhängen, der ist aber prinzipiell eigentlich nicht brauchbar für die Pflanze. Ja. Mhm. Weil das so fest und eng zusammenhängt und gut miteinander verbunden ist, dass das voll viel Energie braucht, das aufzubrechen. Und das kennen nur ein paar Bakterien, das ist aufbrechen. Klee züchtet sie diese Bakterien in die Wurzeln. Klee ist eine sogenannte Leguminose. Oder Schmetterlingsblüten hast du ja. Die machen so kleine, so kleine Knubbel an die Wurzeln. Mhm. Und dort drinnen züchten sie eben so Bakterien. Mhm. Die werden halt versorgt von der Pflanze mit Zucker. Wenn die Luft reinkommt, dann werden die Bakterien den Stickstoff da teilen und halt so zur Pflanze verfügbar machen. Mhm. Und deswegen ist das eine sehr gute Untersaat, weil die eben dann den Boden mit Stickstoff anreichern. Stickstoff ist ein wichtiger Nährstoff für die Pflanze. Was auch nur Leguminosen sind zum Beispiel Bohnen, Erbsen, Linsen, diese ganzen Hülsenfrüchte, die sind als Leguminosen. Die werden eben eigentlich, also vor allem im biologischen Landbau, sehr gern verwendet, eben um den Boden auch mit Stickstoff zu düngen. Ja, dann gibt es noch Zwischenkultur, das ist eine zeitliche Abfolge von gewissen Pflanzen. Das ist nicht wirklich eine Mischkultur, weil da nicht gleichzeitig die verschiedenen Pflanzen an einem Ort stehen, sondern halt nacheinander. Mhm. Und da passt man eben auf, dass man zuerst Starkzehrer anpflanzt, dann Mittelzehrer, dann Schwachzehrer, also dass einfach da der Boden optimal ausgenutzt wird. Mhm. Das heißt, wo noch viel Nährstoffe drinnen sind, setzt man die Starkzehrer, dann die holen wir einiges raus, dann die Mittelzehrer und dann die Schwachzehrer. Und dann kommt eine Abrache, da wird irgendeine Zwischenfrucht, also irgendein, eben zum Beispiel Klee oder sowas oder Luzerne oder so angebaut. Also irgendwas, was einfach halt Stickstoff gut in den Boden bringt oder gut einfach als Gründüngung geeignet ist, damit der Boden einfach einmal eine Ruhe hat.
Ja.
Ja, und dann kann man wieder mit Starkzehrer anfangen. Da bei dieser Zwischenkultur, also in dieser Reihenfolge, muss man eben aufpassen, was die Vorpflanze im Boden zurücklässt, also welche Nährstoffe hat es rausgenommen, welche sind noch drinnen. Pflanzen sondern über die Wurzeln auch bestimmte Substanzen ab oder auch über die Blätter. Also die dann auch im Boden bleiben können und die sich positiv oder negativ auf die nächste Pflanze auswirken kann. Und dann ist auch noch wichtig zu schauen, welche Schädlinge oder Krankheiten werden durch diese Pflanze angezogen und ist das auch dann gefährlich für die nächste Pflanze. Also zum Beispiel sollte man nicht verschiedene Kohlarten nacheinander pflanzen, weil die jetzt einen Kohlweißling und andere Kohlkrankheiten oder Kohlschädlinge anlocken und im nächsten Jahr dann quasi diese Schädlinge schon da sind und viel leichter dann das befallen können.
Okay.
Generell sollte man nicht Pflanzen zusammen oder nacheinander anpflanzen von der gleichen Gattung, also eben Kohlarten, so wie Brokkoli, Kohlrabi, Kaffiol, Kohl, Rotkohl, Weißkohl, das sollte man nicht gemeinsam pflanzen oder eben nacheinander. Kannst du dir vorstellen, was das für Vorteile bringt, wenn man so Mischkultur betreibt, also dass man einfach Pflanzen aufeinander abgestimmt miteinander anpflanzt?
Es ist, denke ich mal, für die Pflanze selber besser, dann schaut die Pflanze wahrscheinlich einfach mal besser aus. Ja. Also so, da geht es dann wahrscheinlich ja gut. Im Boden geht es auch gut.
Das ist wichtig, ja.
Es werden wahrscheinlich ja dann halt, wenn man es genau voneinander abstimmt, dann kann man ja, wie du beim Kohl vorher gesagt hast, die Schädlinge bleiben ja nicht und
Ja, was bringt das, wenn ich jetzt dann weniger Schädlinge habe und wenn es dem Boden besser geht und die Pflanze besser versorgt ist?
Das macht einen Gärtner glücklich. Nein. Ja. Ja, ist wahrscheinlich, also ist halt für die Umwelt ja dann auch besser, I guess. Mhm. Und also ja, wenn du auch hinige Pflanzen hast, dann ist die Luft ja nicht so, oh, geile hinige Pflanze, die gibt mir sicher viel Sauerstoff und was weiß ich was.
Also eben, wir haben weniger Schädlinge, und wenn jetzt Schädlinge habt, die sehr spezialisiert sind, zum Beispiel auf Kohl, und dann ist halt aber nicht dann lauter Kohl rundherum, sondern andere Sachen, dann wandert der Schädling auch nicht da weiter. Mhm. Es gibt mehr Nützlinge, es bietet einfach einen vielfältigeren Lebensraum für alle möglichen Lebewesen als für Nützlinge. Dann gibt es auch Pflanzen, die gewisse Duftstoffe freisetzen, vor allem sind das Kräuter mit ätherischen Öle. Dadurch werden dann Schadinsekten verwirrt dadurch, das hat diese, das so komisch riecht, ein Rosmarin oder so. Mhm. Und dann finden sie quasi den Geruch von der Pflanze, wo sie eigentlich hinwollen, gar nicht.
Okay.
Also die riechen ja, also die riechen halt, wo der Kohl zum Beispiel steht, und dann riecht es aber da irgendwie ganz intensiv noch was anderes und dann überdeckt es diesen Geruch zum Beispiel. Es ist immer bessere Nährstoffausnutzung beim Boden gegeben. Es ist eben der Erosionsschutz, der Boden ist besser oder hat er länger bedeckt und wird dadurch geschützt. Durch das, dass der Boden eben besser bedeckt ist, bleibt die Feuchtigkeit auch mehr im Boden und das verdunstet nicht so viel. Das ist ja auch gut dann für alle Pflanzen, wenn die Wasserversorgung besser ist. Und für den Gärtner ist es auch so gut, weil er nicht so viel gießen muss. Diese ganze Kombination von diesen positiven Effekten, also weniger Schädlinge, diese positive Beeinflussung über eben Wurzelausscheidungen oder so, bessere Wasserverfügbarkeit, das führt dann natürlich auch dazu, dass es zum Beispiel mehr Ertrag gibt. Also beim Salat zum Beispiel, wenn du da verschiedene Sorten anpflanzt, dann kannst es ist quasi so, da wächst immer irgendwas.
Mhm.
Wenn du jetzt verschiedene Salatsorten ansetzt, da kann es eben sein, dass heuer das Wetter ist zum Beispiel trockener, dann wächst die eine Sorte besser, im nächsten Jahr pflanze ich wieder die gleiche Mischung und es ist das Jahr vielleicht ein bisschen feuchter und es ist für andere gut. Und das weiß ich als Gärtner vorher nie, wie das Jahr dann wird. Also wie ist die nächsten 3 Monate, das kann ich nicht so vorhersagen. Und deswegen ist es eben gut, wenn ich einfach verschiedene Sorten setze, weil irgendwas wächst eben immer.
Mhm.
Bei manchen Kombinationen ist es so, dass der Geschmack besser wird. Das ist interessanterweise oft bei den Sachen, die man traditionellerweise auch gern gemeinsam isst. Kannst du zum Beispiel vorstellen, was gut zur Tomate passt? Muss ich zur Tomate? So das klassische Kraut. Ja, fast Mozzarella, das kann man leider nicht anpflanzen.
Tomate, Basilikum.
Genau, also Tomate und Basilikum ist eine super Kombination, weil dadurch der Geschmack von der Tomate intensiver wird. Ja, durch das, dass es mehr Nützlinge gibt und dann zum Beispiel, was wir im Vorjahr im Negativen gehabt haben bei der Monokultur, wo die Biene halt nicht so ganz selber was zum Fressen findet, oder zum Beispiel die Hummel bei der Tomate.
Mhm.
Wenn ich verschiedene Sachen anpflanzt, dann finden die Nützlinge auch als ganz selber was zum Fressen und die Bestäuber auch, und da kommt es zu einer besseren Bestäuberleistung. Weil einfach immer viel Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, sonst irgendwas da ist. Es gibt jetzt eben positive Kombinationen, das heißt, das sind die guten Nachbarn, und dann gibt es negative Kombinationen, das sind schlechte Nachbarn.
Mhm. Schlecht.
Die guten Nachbarn haben wir jetzt eigentlich schon gut durchbesprochen. Was eben schlechte Auswirkungen sein können, ist eben, dass sie sich gegenseitig im Wachstum hemmen. Zum Beispiel der Walnussbaum, der ist da ganz massiv, der produziert in die Blätter eine Substanz. Und wenn die Blätter dann runterfallen und zersetzt werden von den Mikroorganismen, dann wird diese Substanz umgewandelt und verhindert, dass da andere Pflanzen wachsen. Also unter dem Walnussbaum wachsen sollten andere Sachen.
Okay.
Damit sichert er sich einfach, dass quasi nur er dort wächst.
Mhm.
Auch negativ ist natürlich, wenn sie die Nährstoffe wegnehmen und so.
Mhm.
Wir haben ja schon diese Fruchtfolge, also diese Nacheinanderanbauen von verschiedenen Sorten angesprochen, wo wir eben schon diese Begriffe Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer gehabt haben. Da ist eben so, dass es schlecht ist, wenn man die gleichen Pflanzen aufeinander pflanzt. Also das sind jetzt nicht Kartoffel, Kartoffel, Kartoffeln pflanzen. Weil Kartoffeln sind zum Beispiel Starkzehrer, das sind die laufen den Boden ganz, ganz viel aus. Plus eben, was wir vorher gehabt haben, der Kartoffelkäfer zum Beispiel, der ist dann einfach da. Und wenn nächstes Jahr wieder Kartoffeln anpflanzt, dann hat es dafür leichter, dass er fressen sind.
Ist, ja.
Dann ist eben auch noch gut, wenn man jetzt auch in der Mischkultur sich anschaut, eben was sind Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer, damit ich eben da auch nicht, also jetzt nicht nur fürs Nacheinander, sondern auch fürs Miteinander sozusagen schaue, dass der Boden gut gleichmäßig ausgelastet ist. dann sollte man schauen auf Tiefwurzler und Flachwurzler. Also es gibt Pflanzen, die sehr tief in den Boden reingehen und dann Nährstoffe und Wasser von unteren Schichten raufholen können. Und dann gibt es Pflanzen, die sind Flachwurzler und das sollte ihr auch gut kombinieren, damit einfach auch der Boden gleich, also das nicht nur die Nährstoffe, sondern auch die Ebene vom Boden gleich so gut ausgenutzt ist. Mhm. Da gibt es eben verschiedene Pflanzengattungen, zum Beispiel gibt es Kohlgewächse, das ist eben Kohlrabi, Kohlfiol, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, diese Sachen, also Weißkraut, Rotkraut. Und die sollte ich möglichst eben nicht gemeinsam anpflanzen. Dann gibt es Nachtschattengewächse, zum Beispiel Tomaten, Paprika, Kartoffeln, das sind Nachtschattengewächse. Mhm. Und die sollte ich auch nicht gemeinsam anpflanzen. Genau, und Aubergine ist zum Beispiel auch ein Nachtschattengewächs. Also an den Blüten zum Beispiel sieht man, dass die relativ ähnlich ausschauen. Mhm. Die Sachen sollte man nicht gemeinsam anpflanzen. Ja, dann haben wir ein paar Beispiele für gute Nachbarn. Also du hast schon angesprochen, Tomate und Basilikum passt gut zusammen. Mhm. Kannst du vorstellen, was bei der Gurke gut dazu passt? Was würzt man Gurken oft?
Salz.
Gurke und Dill.
Echt?
Mhm. Gurke und Dill passt gut zusammen. Bei Erdbeeren ist lustig. Erdbeeren und Knoblauch passen gut zusammen.
Was? Ja. Boah, geil.
Weil der Knoblauch ist sehr gut gegen Pilzkrankheiten.
Okay.
Und bei Erdbeeren, das kennt man vielleicht vom Erdbeerfeld, da ist es sehr oft so, dass man dann so ein bisschen verschimmelte Erdbeeren findet. Und der Knoblauch, der verhindert das.
Ich weiß nicht, warum ich das probiert habe, aber Apfel und Knoblauchgewürz schmecken gut gemeinsam.
Also Knoblauch ist immer super.
Ja, das stimmt auch wieder.
Pilzabwehr ist bei alle gut. Zu was sollte man Bohnenkraut pflanzen?
Bohnen?
Ja, genau. Es gibt so verschiedene Kräuter, die haben schon im Namen drinnen zu was gut passt. Also Bohnenkraut zu Bohnen, mhm. Olivenkraut wahrscheinlich zu Oliven. Habe ich jetzt noch nicht so gelesen, aber vermutlich ist das gut. Was zum Beispiel eine sehr lange Tradition hat in Mexiko, das man gemeinsam anbaut, sind die sogenannten drei Schwestern oder Milpa. Da werden Mais, Bohnen und Kürbis gemeinsam angebaut. Mhm. Der Mais wächst recht schnell und bildet sozusagen als Gerüst, wo sie die Bohnen dann raufranken kann. Die Bohne ist eben eine Hülsenfrucht, das haben wir ja schon gesagt, und die bindet eben Stickstoff im Boden, das heißt, die macht den Boden besser. Bohnen und Mais machen jetzt nicht so große, breite Blätter und decken damit den Boden nicht gut ab. Und deswegen gibt es dann einen Kürbis, der eben sehr große Blätter macht und damit den Boden gut bedeckt und dann vor Erosion schützt. Und diese Kombination funktioniert in Mexiko eben super. Also bei uns funktioniert es nicht ganz so gut, wir haben ein bisschen anderes Klima, aber man kann es bei uns durchaus auch so anbauen. Ja, dann habe ich noch ein paar einzelne Pflanzen herausgegriffen, für was die gut sind. Zum Beispiel Borretsch, das kann man als Gewürz nehmen, aber die haben die Blüten halt so als essbare Blüten.
Wie schaut das aus?
Das ist sehr behaart.
Okay.
Und es hat so blaue Blüten, ist voll schön. Mhm. Blüht extrem viel und das ist immer das, warum es gut ist. Das ist gut, wenn man das gemeinsam zu Sachen pflanzt, die von Insekten bestäubt werden, weil da eben, wenn es der Borretsch blüht, da geht es echt zu wie nicht was. Mhm. Das lockt viele Bestäuber an und wenn jetzt zum Beispiel andere Pflanzen da sind, die auch von Insekten bestäubt werden, Gurke oder Zucchini, dann ist das natürlich für die auch gut, weil dann sind die Bienen schon da.
Ja.
Dann Bohnenkraut, haben wir schon gesagt, sollten Bohnen setzen. Die schützt nämlich die Bohnen gegen die schwarze Bohnenlaus. Und die Duftstoffe vom Bohnenkraut fördern auch das Wachstum und das Aroma von den Bohnen. Bei Karotten ist es so, dass man das Gute Sommer Dill dazu pflanzt. Der Dill fördert die Keimfähigkeit von den Karotten und die Duftstoffe vom Dill halten auch Schädlinge ab. Und Zwiebeln zum Beispiel kann man auch dazu pflanzen, weil es auch gegen die Möhrenfliege, gegen die Kartoffelfliege, Karottenfliege, also ich weiß nicht, ob sie ja Karottenfliege heißt, aber in Österreich wird es Karottenfliege,
ja.
Die hilft eben dagegen. Dann haben wir den Knoblauch ja schon angesprochen. Der Knoblauch ist sehr gut gegen Pilzkrankheiten, aber auch gegen bakterielle Krankheiten. Die Zwiebel, die vertreibt Schnecken und Wühlmäuse und die ist auch gegen Grauschimmel wirksam. Zum Beispiel bei Erdbeeren, also Erdbeeren verstängern sie offenbar ganz gut mit so Knoblauch und Zwiebeln und solche Lauchgewächse. Ja, Basilikum schützt vor Mehltau, also Mehltau ist auch Pilzkrankheit. Wenn man Kartoffeln pflanzt, ist es so gut, wenn man einen Meerrettich dazu pflanzt. In Österreich heißt das Krähen. Der Krähen.
Ah, okay, das hätte ich vertraut.
Ja, also ein Krähen schreckt den Kartoffelkäfer ab Dann Tagetes, das ist eine Blume, kann man alle Blüten essen. Okay. Und Spinat, die beugen bei der Kartoffel gegen Knollen und Krautfäule vor. Koriander und Kümmel kommen auch zu Kartoffelpflanzen, weil die beeinflussen den Geschmack von den Kartoffeln. Also positiv. Bei Kohl ist gut, wenn man, also bei Kohlgewächse ist gut, wenn man bestimmte Kräuter dazu pflanzt, zum Beispiel Eberrauter, das ist bekannt als Kohlerstrauch, Salbei, Rosmarin oder Pfefferminze. Die schützen durch die Duftstoffe vor dem Kohlweißling. Auch der Sellerie schützt vor dem Kohlweißling. Und Tomaten schützen den Kohl auch vor Raupen. Also auch wieder Kohlweißling, Raupe zum
Beispiel. Ja, macht Sinn.
Tomate und Kohl passt ganz gut zusammen. Der Porree oder Lauch, da ist gut, wenn man Rettich oder Wermut dazu pflanzt, weil der vor der Lauchmotte schützt. Zwiebeln und Knoblauch wieder schützen auch den Porree vor Schimmelpilzen. Und wenn man Radieschen, also wenn man Salat zu Radieschen pflanzt, dann werden die Radieschen vom Erdflohbefall geschützt. Mhm. Aber Erdbeeren ist gut, wenn man Borretsch dazu pflanzt, weil auch die brauchen natürlich Bestäuber. Borretsch fördert auch den Blütenansatz und eben eine Befruchtung. Mhm. Ja, jetzt haben wir eben schon auch gesprochen von Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer. Was sind das jetzt genau für Pflanzen? Starkzehrer sind Kohl, Kartoffeln, Tomaten, Mais, Bohnen. Mittelzehrer sind Erbsen, Radieschen, Zwiebeln, Porree, Sellerie, Möhren, also Karotten. Schwachzehrer sind Salate und nahezu alle Kräuter und Gartenkresse. Also Kräuter einfach dazu geben.
Okay.
Idealerweise hat man nicht 4 Beete, weil dann kann man das nämlich super machen, dass man in einem Beet einmal einfach das lässt man brach liegen oder baut halt irgendeine Gründüngung an. Und das wechselt man halt immer jedes Jahr durch. Mhm. Also im ersten Jahr Gründüngung, im ersten Beet Gründüngung, im zweiten Beet hat man dann zum Beispiel Mais mit Bohne kombiniert, im dritten Beet hat man Karotte und Zwiebel kombiniert und im vierten Beet hat man Salat, das ist eben der Schwachzehrer. Also da hat man eben Maisbohne als Starkzehrer, Karottenzwiebel als Mittelzehrer und Salat als Schwachzehrer. Und dann im nächsten Jahr gehe ich einfach überall ans Wetter. Also dort, wo ich die Brache gehabt habe, also dort die Gründüngung, da baue ich dann den Starkzehrer an. Weil da das ja am besten vom Boden die meisten Nährstoffe drinnen hat. Kommt dann Mais und Bohne wieder hin und so weiter. Mhm. Wo vorher Mais und Bohne war, kommt dann Karotte und Zwiebel. Also so kann ich das gut mit 4 Beeten machen, dass ich das immer rotieren lasse. Mhm. Das ist so die Mindestanzahl an Fruchtfolge sozusagen. Also man kann natürlich das dann über 10 Jahre sehr tolle Fruchtfolge überlegen, aber es ist immer die Mindestanforderung. Das war jetzt einmal das Thema Mischkultur. Was da vielleicht noch zu sagen ist, dass es auch ganz super ist, wenn man prinzipiell auf verschiedene Sorten setzt und auch auf ältere Sorten, die aber nach wie vor eigentlich noch gut sind. Es ist einfach so, dass in der Landwirtschaft haben sie halt gewisse Sorten durchgesetzt, aber nicht immer nur, weil sie so tolle Früchte bilden, sondern weil sie zum Beispiel bei den Tomaten alle auf einer Rispe zur gleichen Zeit reif sind, damit einfach die ganze Rispe geerntet werden kann und dann in den Supermarkt kommt. Aber normalerweise reift es an einer Rispe, also die natürliche Tomate sozusagen, gibt es so in der Form in der Natur nicht, aber normalerweise wird eine nach der anderen reif werden. Das ist ja für uns jetzt im Garten, es ist eigentlich auch geschickter, sonst habe ich ja voll viele Tomaten auf einmal und dann habe ich das in einer Woche und kann das nicht zusammenmessen und die nächste Woche habe ich gar nichts mehr. Mhm. Und deswegen ist für den Garten, also wenn man jetzt für den eigenen Garten Tomaten anbaut, ist das eigentlich jetzt nicht so tragisch, wenn jetzt die nicht alle gleichzeitig reif werden.
Ja.
Sogar eher gut, wenn nicht. Es gibt einfach Sorten, die wirklich einen sehr guten Geschmack haben oder auch voll lustig ausschauen. Und da gibt es zum Beispiel sehr also schwarze Tomaten oder grüne Tomaten, die grüne Zebra zum Beispiel. Oder dann gibt es so Cocktailtomaten, die wie so kleine Birnen ausschauen. Zum einen ist es gut, weil es auf dem Teller lustig ausschaut und zum anderen ist es auch da so. Dann habe ich halt 5 verschiedene Tomatensorten in meinen 5 Töpfen und für irgendeine Tomatensorte passt das Wetter. Also und wenn es für die eine vielleicht so wenig Sonnenzeit gibt, ist für die andere aber richtig. Oder weiß ich nicht, ich habe mir zum Beispiel eben das Gießen einmal vergessen, ist das vielleicht für die eine oder andere Sorte nicht so tragisch. Oder es hat vielleicht nochmal ziemlich kalte Temperaturen gehabt, dann hält das vielleicht auch nochmal wieder besser aus. Mhm. Und ich kann vielleicht herausfinden, welche von diesen Sorten bei mir einfach am besten passt oder welche mir am besten schmeckt. Also das kann man nur sehr empfehlen, da einfach ein bisschen auszuprobieren. Da gibt es sehr viele verschiedene Sorten. Gerade eben bei den Tomaten oder beim Paprika oder beim Chili, da gibt es sehr viel. Aber auch beim Kohl zum Beispiel gibt es auch ganz spannende Sorten, die man einfach so im Supermarkt nicht kriegt. Und das muss ich mir einfach auch generell sagen, also ich bin immer wieder sehr enttäuscht, wenn ich im Supermarkt gehe und eigentlich die Pflanzen oder das Gemüse, das eigentlich große Sonne hätte, aber ich finde es nicht aus Österreich, weil, ja, warum auch immer. Ja. Und es ist einfach sehr wenig Vielfalt eigentlich da im Supermarkt an Gemüse. Wir hätten so viel mehr, was wir essen könnten, was angebaut worden ist früher einmal. Ja. Aber jetzt einfach nicht mehr angebaut wird, dass es nicht rentiert, weil es auf großer Fläche nicht gut möglich ist, weil es arbeitsintensiv ist oder sonst irgendwas.
Ja.
Und da kann man einfach im Garten sehr ein bisschen austoben. Und am besten mit Mischkultur, weil dann kann ich einfach das Beste aus der Pflanze herausholen.
Und es ist umweltfreundlicher.
Genau, ich brauche wenig Pflanzenschutz oder eigentlich kein Pflanzenschutz, weil die Pflanzen stärken sie eh selber.
Mhm.
Oder haben wir die Nützlinge dann rundherum. Von der Düngung her, wenn ich jetzt Leguminosen dazu da, ist das auch nicht so das Thema. Also das ist sehr positiv. Ein paar Regeln muss man berücksichtigen. Eben Starkzehrer, Mittelzehrer, Schwachzehrer. Und dass man jetzt die gleichen Pflanzen, also die von der gleichen Gattung zusammensetzt. Und das war es eigentlich.
Ja, dann war es das auch schon wieder für die heutige Folge vom Igel-Podcast. Ihr könnt uns natürlich euer Feedback, eure Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden auf Instagram unter igel-podcast oder auf Facebook unter @podcastigel schreiben. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Da ohne Zahn ist
ja klar. Genau. Hey, wow, was?